Aber das Erstaunliche ist, dass sich vor allem ein Thema durchzieht, das ist das Thema der Grenzen des Sagbaren. Und das wird gerade am Anfang wird das gesagt, sei du verschwindet, gisch mein Name, kennst es schon. Nennst du das Tao, dann ist es eigentlich schon weg. Und das ist durch das ganze Buch hindurch immer wieder wird einem klar gemacht, das Gesagte ist nicht alles. Es gibt noch was dahinter. Und das finde ich faszinierend, dass ein Buch einerseits so disparat sein kann und andererseits so systematisch. So ein altes Buch.
Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Theo Lounge, die ein neues Design bekommen hat. Heute geht es um ein faszinierendes Weisheitsbuch, das ganz einfach ist und zugleich unauslotbar wie das Leben selbst, das Tao Te Ching von Lao Tse. Ich, Johanna Di Blasi, spreche darüber mit einem namhaften Mann aus der Schweizer Musik- und Literaturszene, Uli Balsiger alias Balz Nil, ehemals Mitglied von Stiller Haas, der bekannten Schweizer Mundartband.
Mich hat mein Weg jetzt zu einem Musiker geführt und Schriftsteller. Und jetzt bin ich da.
Ja.
In meinem Kinderdialekt. Jetzt bin ich da.
Jetzt bin ich da, ja.
Balz Nil. Ich glaube, da sind wir schon mitten im Thema. Da.
Da, ja. Da. Und jetzt ist noch der Klavierstimmer im Haus und der stimmt das Klavier. Da ist auch der Grundton, Do, Re, Mi. Also eigentlich passt das ganz gut. Und Do heißt gleichzeitig, auf Japanisch heißt es der Weg, der Kampfkünste zum Beispiel, Aikido, Judo und diese Sachen. Das ist das gleiche Zeichen, wie im Chinesischen verwendet wird für den Weg eben. Es ist dieses Zeichen. Das ist das Do oder das Tao auf Chinesisch. Ich habe daraus Do gemacht, weil ich wollte einen Ausdruck aus meiner Sprache, aus meinem Dialekt.
Jetzt ist es spannend, gerade in dem Moment, wo wir da sind, ist eben der Klavierstimmer da, wie du schon sagtest. Also er ist Teil des Weges heute oder des Sinns vielleicht, des Zustands, in dem wir sind. Du hast den Tao Te Ching ins Berndeutsch übersetzt und der Titel heißt Vorwegedo.
Ja, also ich sage immer, ich habe es übertragen. Übersetzen, das kann ich mir nicht anmaßen. Dafür kann ich viel zu wenig Chinesisch. Ich kann ein bisschen was, aber also das würde längst nicht ausreichen, um so einen Text zu übersetzen. Es gibt ja unendlich viele Übersetzungen, auf die habe ich mich abgestützt. Und ich rede gern von einer Übertragung. Und bei dieser Übertragung, die habe ich eigentlich gemacht. Zuerst kam mal die Anregung eines Verlags, das zu machen, und ich wollte dann eigentlich zeigen, das hat keinen Sinn, das zu machen. Und ich habe angefangen und dann hat es mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe dann dem Verlag nichts mehr gesagt, 10 Jahre lang für mich immer ein bisschen weitergefahren. Daran so ging das. Es hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, wenn ich es übertrage in meine Sprache, und zwar in die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, also in meinem Dialekt, das ist ein Test dafür, wie weit verstehe ich diesen Text, wie weit kann ich den in meine Sprache integrieren. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich an eine Stelle komme, wo ich wirklich das Gefühl habe, es ist unmöglich, das zu übersetzen, dann höre ich auf. Und an diesem Punkt war ich öfters, aber dann ging es trotzdem irgendwie weiter.
Und dieses Buch, leinengebunden, sieht sehr schön aus, Vorwegedor, mit diesem wunderbaren Titel, der so einen Hintersinn auch hat, also von wegen, der ist vor 4 Jahren erschienen. Aber auch in diesem Jahr ist etwas Interessantes passiert, ein sehr bekannter spiritueller Lehrer, David Steindl-Rast, hat dann deine Übersetzung, die Bern-Dütsche Übersetzung, herangezogen und hat sie zurückübersetzt oder übertragen, wie du ja sagst.
Ja, übertragen ins Deutsche. Er hat das geschenkt gekriegt, dieses Büchlein. Und als gebürtiger Österreicher, er hat zwar lange in Amerika gelebt, aber als gebürtiger Österreicher hat er Zugang zum Dialekt und er hat es weitgehend wirklich verstanden. Im Dialekt hat er es lesen können und es hat ihn irgendwie begeistert. Und er hat mich dann angefragt, ob er einzelne Stellen übersetzen dürfte ins Deutsche. Er möchte das zugänglich machen, diesen Zugang, den ich gefunden habe, das möchte er im Deutschen auch irgendwie weitervermitteln. Und dann hat er plötzlich, 3 Wochen später, hat er sich wieder gemeldet und gesagt, ja, ich würde eigentlich gern das Ganze machen. Und ich habe gesagt, ja, klar, mach das. Und wir sind dann im Austausch geblieben. Er hat mir dann immer seine Versionen gezeigt. Liegt das drin? Ist das möglich? Wie tönt das für dich? Und so haben wir 3 Monate intensiv uns ausgetauscht. Das war vor einem Jahr. Erst gerade im August, ja, ist es eigentlich fertig geworden, mehr oder weniger.
Das ist ja eine schöne Auszeichnung für deine Bemühung auch, die sich ja über Jahre erstreckt hat.
Ja, natürlich. Also ich war völlig verblüfft, dass er sich bei mir meldet. Ja.
Ich nehme mal an, ihr hattet vorher keinen Kontakt.
Oder? Nein.
Das kann man sagen, Dao De Ching. Schreiben tut man es Tao Te King, manche sagen das auch, aber man spricht es wohl Tao Te Ching aus in etwa. Ich habe kürzlich einen guten Freund von mir getroffen, der ist Übersetzer aus dem Chinesischen, ein Deutscher, der in Taiwan lebt, auch für deutsche und Schweizer Verlage Literaturübersetzungen macht und der hat es mir auf Band gesprochen. Mhm. Und das werde ich dann nochmal einspielen, wenn Johannes sagt Tao Te Ching von Lao Tse.
Genau.
Dao De Jing. Dao De Jing.
Und der Autor?
Lao Tzu.
Nochmal.
Lao Tzu.
Ja, also ich meine, das Chinesische, es gibt viele Umschreibungen oder phonetischen Interpretationen. Und die sind alle ein bisschen anders und wir sind uns diese alte Version gewöhnt, Tao Te King, aber die entspricht wirklich nicht dem gesprochenen Chinesisch, ganz und gar nicht. So harte Laute werden nicht verwendet, es ist eben weich ausgesprochen, Tao Te Ching, Lao Tse, ja.
Und was steckt in diesem Buch? Was ist es, das dich so angezogen hat, dass du dich wirklich so intensiv dann mit diesem Buch beschäftigt hast?
Ja, es war vor vielen Jahren, als ich noch Student war. Ich war an der Lizenziatsarbeit über Brechts Geschichten von Mem Kölner. Und da bin ich dann auch auf das Gedicht über Lao Tse gestoßen von Brecht. Der Titel ist so lang, jetzt habe ich ihn gerade nicht im Kopf. Auf dem Weg der Emigration, was der Lao Tse hinterlassen hat auf dem Weg der Emigration. Und das ist ein wunderschönes Gedicht von Brecht. Und über das bin ich dann eben auf den Text gestoßen. Und in einer Buchhandlung in Bern stand eine Reklamausgabe, und zwar eine DDR-Reklamausgabe. Und die hat mich sofort gepackt. Das ist die Übersetzung von Ernst Schwarz. Der hat in den 70er Jahren in der DDR hat er das übertragen und kommentiert. Und das ist immer noch diese Übersetzung, die ich am meisten mag. Ich habe dann alle Übersetzungen, die ich irgendwie haben konnte, habe ich mir gekauft und verglichen und ich bleibe dabei, es ist für mich die inspirierendste Übertragung oder Übersetzung.
Dieses Buch ist ja irgendwie ein Persönlichkeitsratgeber, es enthält auch kosmologisches Wissen und es ist zugleich sowas wie ein regierungsberatendes Buch, also so ein politisches Buch auch, das steckt da drinnen. zugleich hat es ein bisschen diesen Charme von, ja, so populären Sprüchen.
Ja, ja, hat es, ja, durchaus.
Und ich habe das auch schon als Studentin entdeckt und jetzt wieder gelesen. Und ich habe gemerkt, dass da einiges mich auch im Leben so ein bisschen unterschwellig begleitet hat. Es ist diese Vorstellung, lass uns da dann nochmal genauer jetzt schauen, was dieser Weg, Weg ist nur eine mögliche Übersetzung für das Dao oder Tao. Also was mich begleitet hat, ist diese Vorstellung, da ist ein Zug, ein Weg oder eine Kraft, die dich zieht im Leben und es wäre gut, so rauszufinden, wo fließt die. Wenn du versuchst, dich dagegen zu stellen, gibt es nur Probleme.
Ja, also eben, es ist gleichzeitig ein metaphysisches Buch, man mag auch vielleicht sagen, esoterisches Buch, und es ist auch gleichzeitig hochpolitisch. Es ist ein philosophisches Buch und gleichzeitig hat es eine ganz so populäre Seite. Und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass es eigentlich eine sehr gut redigierte Zitatesammlung ist. Also die Person, wer das auch immer ist, dieser Lao Tse, muss irgendwie so Sprichwörter, Volksweisheiten dieser Zeit sehr gut gekannt haben. Und er hat das integriert in ein philosophisches System. Man merkt wirklich, wenn man das durchliest oder durcharbeitet, dass eigentlich gewisse Themen sich ganz systematisch durchziehen und in Variationen immer wieder kommen. Und das ist wirklich verblüffend bei einer Sammlung, die eigentlich etwas ganz Disparates hat mit all diesen Sprüchen, die zitiert werden, ohne dass sie erkennbar sind als Zitate. Manchmal wird es angekündigt, es gibt ja auch solche Sprüche wie, und dann weiß man, jetzt zitiert er sowas. Aber manchmal sind die einfach auch integriert. Aber das Erstaunliche ist, dass sich vor allem ein Thema durchzieht, das ist das Thema der Grenzen des Sagbaren. Und das wird gerade am Anfang wird das gesagt, sehst du, verschwindet, gibst du meinen Namen, kennst du es schon nicht mehr. Nennst du das Tao, dann ist es eigentlich schon weg. Und das ist durch das ganze Buch hindurch, immer wieder wird einem klar gemacht, das Gesagte ist nicht alles. Es gibt noch was dahinter und das finde ich faszinierend, dass ein Buch einerseits so disparat sein kann und andererseits so systematisch. So ein altes Buch.
Da klingt durch, und das ist auch meine Empfindung, du hast das Gefühl, du hast da jemanden vor dir, der das geschrieben hat. Zugleich merkst du aber, dass da viel eingeflossen ist, von mündlicher Überlieferung wohl auch. Damit zerfließt uns irgendwie diese Gestalt Lao Tse etwas. Das heißt ja auch einfach nur, der alte Meister heißt, das kann auch Plural sein, die alten Meister. In der Legende gibt es da dann doch wie den Wunsch, den konkreter zu haben, dann ist das wie so ein alter, vielleicht kaiserlicher Bibliothekar, ist 70 jetzt und verzieht sich eigentlich in die Berge Richtung Westen. Ja. Also so in die Einsiedelei. Ja. Und davor schreibt er aber noch auf Bitte von jemandem diese 81 Verse, kann man sagen, sind das, schreibt das auf. Also da ist wie so eine Spannung. Du hast das Gefühl, jemanden vor dir zu haben. Vielleicht so einen Mönch, einen spirituellen Lehrer, zugleich Regierungsberater, wie ich ja schon sagte, Coach auch, vielleicht Lebenscoach.
Aber es ist eben einer, der am Verschwinden ist. Er zieht sich zurück. Und die Legende ist von daher wunderbar, oder? Er wird nochmal aufgehalten, bevor er endgültig verschwindet in den Bergen. Und dieser Zöllner ringt ihm eigentlich diese Verse ab. Beim Brecht ist es wunderbar erzählt. Der Zöllner, den interessiert, was hast du denn da geschrieben? Und ja, der Junge, der den Alten begleitet, sagt, er hat geschrieben, dass das weiche Wasser den harten Stein besiegt. Und der Zöllner, der horcht dann auf und sagt, ah, das interessiert mich auch, wer wen besiegt. Da bringt der Brecht ganz elegant ein bisschen noch den Klassenkampf rein. Das interessiert mich, wer wen besiegt. Und dann bietet er ihm an, bleib hier, bis du deine Lehre aufgeschrieben hast und dann kannst du weiter. Das ist eigentlich der Zoll, den er bezahlen muss, der Lazar, bevor er verschwindet. Und da haben wir auch wieder das Thema, die Figur erscheint, die Figur ist einen Moment da, die Figur spricht und dann verschwindet sie. Und das heißt, sie hinterlässt etwas, sie hinterlässt eine Spur, eine Sprachspur, aber das ist nicht das, auch da nicht das Ganze.
Und der Zöllner kommt mir vor, ist so eine Figur wie Charon, wie diese Mythengestalt, die praktisch wie die Toten übersetzt dann in die andere Welt. Also, oder auch bei Kafka, der Wächter an der Grenze. Also es scheint mir so eine Schwellenfigur zu sein.
Ja, ist eine Schwellenfigur, sicher, ja. Und bei Brecht gezeichnet als komplett armselige Figur, also er ist verarmt, Flickjoppe, keine Schuhe, die Stirne eine einzige Falte, kein Sieger trat auf ihn zu, also wirklich ein der ärmste, also unterste gesellschaftliche Schicht. Ja. Aber er ist der Vermittler oder jedenfalls der, den ihn einen Moment aufhält und sagt, also du musst jetzt noch was hinterlassen, es geht nicht, eine solche Lehre einfach irgendwie mitzunehmen und die gehört in die Welt.
Und wieso sprechen wir über dieses Buch in unserem Podcast Theo Lounge, weil das wirklich eine der alten Schriften, auch religiösen Schriften ist, Taoismus ist eine der ältesten Religionen. Wann genau diese Schrift oder Sammlung von Sprüchen entstanden ist, weiß man nicht genau, also vielleicht sogar erst 4. Jahrhundert vor Christus. Und meine Leseerfahrung damit möchte ich dir ein bisschen schildern, Balz, und würde gerne wissen, ob du etwas Ähnliches auch empfindest. Also als ich jetzt das wieder gelesen habe, der Einstieg, es ist so leicht, füßig, es ist lächelnd wird das präsentiert, diese Weisheiten. Es sind lauter Paradoxien. Du hast ja schon genannt, das Weiche besiegt das Harte. Also naheliegender wäre umgekehrt, aber interessant, dass es auch so geht. Und man hat das Gefühl, da spielt einer und hat vielleicht auch echt ein bisschen zu viel Zeit. So ein typisches Paradox, wer genügsam ist, wird stets genug haben. Und da spürt man aber doch dann, da ist irgendwie doch auch wahrscheinlich Wahrheit drinnen. Und dann, umso mehr ich gelesen habe, umso größer wurde dann diese Verwunderung, das Gefühl, da spricht einer über die fast 2500 Jahren zu mir. Es betrifft auch mich. Und dann kam so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, und bin ich neugierig, was du sagst, vielleicht liegt es an der Übersetzung, wo man das Gefühl hat, ja, das wird Jesus auch gelesen haben, wenn da ein Satz ist, wie zum Beispiel, wer das Unglück der Menschen auf sich nimmt, hat es verdient, König der Welt genannt zu werden. Mhm. So ein Satz.
Ja.
Und ja, dann kam bei mir aber auch der Moment, wo man sich denkt, diese Übersetzung, die ich da hatte, ist das jetzt schon die beste Übersetzung? Dann wird man neugierig auf Übersetzungen. Und das, glaube ich, ist so etwas Spezifisches dieses Buches, dass es die eine Übersetzung absolut nicht gibt, sondern es gibt ja auch so viele Übersetzungen vom Tao. Es ist nach der Bibel angeblich das meist übersetzte Buch.
Ja, ja, es macht eben süchtig nach Übersetzen. Es hat diese Eigenschaft, dieses Buch. Es irgendwie lädt es dazu ein, man will verstehen. Man will die Paradoxien verstehen und dann fängt man an, das irgendwie vielleicht in der eigenen Sprache zu formulieren und merkt, ich komme nicht ganz dahinter und wie könnte das gemeint sein. Es ist wirklich, ich glaube, bei vielen ist es eine Form, im Übersetzen irgendwie zu verstehen und alle interpretieren natürlich auch ihren eigenen Hintergrund mit hinein. Aber ich finde noch interessant, was der David Steindl-Rast im Vorwort schreibt zu seiner Version. Er sagt, es sei ein vorreligiöser Text. Und das gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir. Es ist irgendwie vor jeder organisierten Religion. Es ist einer dieser Texte, wie sie einen manchmal auch in der Bibel gibt, es solche Texte, wo man das Gefühl hat, ah, das ist noch nicht eine organisierte Religion, die diesen Text hervorgebracht hat. Später wird es dann wird's verfügbar, dadurch, dass es übersetzt ist und gedruckt wird, wird es verfügbar. Man kann ein ganzes Gebäude drauf aufrichten, aber der Text selber, ich habe wirklich das Gefühl, das ist nicht ein, der kommt nicht aus einem religiösen Kontext heraus. Ein vielleicht religiös empfindender Mensch hat das geschrieben, aber der hat nicht eine systematische, organisierte Religion machen wollen. Nein, er wirft alles immer wieder über den Haufen. Ich meine, im ersten Satz steht, das, was gesagt wird, ist nicht das Ganze. Und das geht durch den ganzen Text hindurch.
Das ist ein ganz spannender Hinweis eben auf dieses Vorreligiöse. Der David Steindl-Rast operiert auch mit dem Begriff Common Sense Spirituality. Mhm. Also etwas, das ist auch nicht kompliziert, da muss man nicht erst eingeweiht werden, sondern es liegt buchstäblich am Wegesrand. Es berührt sich mit meinem Nachdenken in meinem Podcast über Inter-Spirituality. Ja. Das wäre auch so eine vorreligiöse Spiritualität, zugänglich für alle Menschen, auch für säkulare Menschen, für Menschen, die mehrfach Religiosität leben, was wir heute ja häufig haben, und ich würde das auch für mich selber beanspruchen. Also ich mache auch Yoga und morgens Yoga und dann besuche ich einen Gottesdienst. Also ich kann das bei mir verbinden. Also, und ich wie dir geht es mir da auch, dass das war auch eine dieser Lektüre-Erfahrungen jetzt, dass es irgendwie was auch Befreiendes hat. Da ist eben, du spürst, da könnte man an vielen Stellen Gott einsetzen, aber da steht Tao. Bleiben wir nochmal bei Tao Te Ching. Ich werde an der Stelle wieder Johannes einblenden, dass er es richtig sagt.
Tao Te Ching. Tao Te Ching.
Der Autor?
Lao Tzu.
Nochmal.
Lao Tzu.
Ja, eben, ich hatte ja keinen Titel. Ich habe erstens Tao immer weggelassen am Anfang, als ich anfing, diesen Text zu schreiben, weil ich wollte das gar nicht nennen. Ich dachte, wenn es schon heißt, es sei nicht nennbar, dann nenne ich es auch nicht. Dann bin ich dann später an Stellen gekommen, wo es nicht mehr anders ging, weil es gerade mit diesem Begriff anfing. Und ich dachte, ich habe dann mal Tao eingesetzt, hat mich jedes Mal gestört. Und irgendwann mal kam ich auf Do, quasi als Stellvertreterwort. Do. Ich habe einfach gedacht, also hier könnte ein Wort stehen. Also ich setze mal einfach Do hin. Und dann ist das geblieben. Und am Schluss ging es um den Titel und ich dachte, ich will auf keinen Fall Weg drin haben. Das ist mir viel zu belastet durch x welche theologischen Bücher, der Weg wird immer wieder genannt. Oder? Und dann dachte ich, also wie komme ich um diesen Weg rum? Und dann ist mir eine Liedzeile von Mani Matta reingefallen, in diesem Lied, die ich an den Ur erfunden, dass er sagte, und vorwege. Und plötzlich möchte ich vorwege, da, jetzt habe ich es. Ein beiläufiger Hinweis darauf, übrigens, vorwege, wie übrigens da, vorwege, da. Und dieses Beiläufige, da möchte ich, das fiel fast wie unter den Tisch. Ich saß am Tisch und ich hatte das Gefühl, ich höre es irgendwie unter den Tisch fallen und kann es jetzt hervorziehen. Ach ja, genau, das ist es. So mit einer beiläufigen Handbewegung, vorwege, da.
Lass uns nochmal bei der Sprache bleiben. In einem Interview hast du gesagt, dass sowohl Dao, De und Qing, alles heißt irgendwie Do.
Alles könnte man irgendwie auf den Weg beziehen. Ja, das eine kann man übersetzen als Methode, aber auch eine Methode ist ja ein Weg. Und Dao wird ja auch im Chinesischen heute immer noch gebraucht, einfach wirklich um einen Weg zu bezeichnen, und zwar ganz konkret diesen Weg da vor dem Haus durch. Es könnte auch Dao sein, das gefällt mir dran, dass es eben wirklich ein Wort ist, das immer noch im Alltag gebraucht wird. Wenn wir aber Übersetzungen lesen und dann steht da Dao, dann bekommt das automatisch so etwas geheimnisvoll Feierliches. Und dieses Feierliche, das wollte ich uns verrecken nicht.
Und dafür wurde deine Übersetzung auch vielfach gepriesen, dass sie es sozusagen veralltäglicht. Dass sie irgendwie so dieses Überhöhte rausnimmt und das wieder zugänglich. Ja. Zugänglich, zumindest wenn man Berndeutsch versteht, was für mich, ich habe den österreichischen Hintergrund tatsächlich aus Kärnten, wie dein Weggefährte Anaconda, wo du ja 15 Jahre lang auf den auf großen Bühnen gestanden hast, als Perkussionist von Stiller Haas.
Ja, Perkussionist und eigentlich Multi-Instrumentalist. Wir hatten ja zu zweit angefangen, da musste ich alles andere auch noch spielen. Also mit Gitarre und den Füßen Schlagzeug gespielt und noch irgendein Keyboard in der Nähe oder eine alte, übrigens, genau, ein altes Harmonium hatte ich da, auch aus der DDR. Bauart DDR hatte ich so ein Harmonium dabei. Nur Klammerbemerkung.
Meine Schweizer Freunde wollen jetzt wissen, ob du es bereut hast, bei Stiller Haas ausgestiegen zu sein.
Nein, es war für mich, die Zeit war einfach reif, etwas anderes zu machen. Das war eine wunderbare Zeit und ich habe viel erlebt. Und es waren 16 Jahre, wo wir wirklich so intensiv unterwegs waren, hatte ich das Gefühl, ich will wirklich aufhören, bevor die Inspiration versiegt, bevor es zu stark zur Routine und zum Muss wird. Und darum, nein, ich hab's nie bereut. Ich habe es manchmal momenteweise bedauert. Dachte ich, ja, jetzt wäre ich gern wieder ein bisschen so unterwegs. Aber bereut habe ich es nie, weil ich wusste, es ist richtig. Aber manchmal war so eine gewisse Melancholie dabei, habe ich gedacht, es war wirklich eine tolle Zeit, aber es war der richtige Moment aufzuhören und anderes zu machen, weil ich kam ja eigentlich aus der improvisierten Musik und bin dann, ja, mit dem Endo haben wir dann angefangen, Songs zu machen, und ich liebe Songs, ich liebe das, aber ich liebe eben auch die Freiheit der improvisierten Musik. Und als es dann doch mit der Zeit macht Platten und so, und man hat großes Publikum, man muss ja dann auch ein bisschen die Erwartungen erfüllen, kann nicht mehr einfach jedes Risiko eingehen und einfach mal auf die Bühne ohne Abmachung loslegen. Das kann man natürlich nicht mehr. Und in dieser Art Musik machen, so aus dem Moment heraus, das wollte ich schon wieder mehr. Da wollte ich mir wieder mehr Zeit damit nehmen.
Für die Zuhörenden, die jetzt mit dieser Schweizer Musikszene nicht so vertraut sind, also Stiller Haas ist eine der ganz großen Pop, kann man sagen, oder?
Ja, kann man dort.
Und auch außerhalb der Schweiz Erfolge gefeiert. Wenn man bei YouTube schaut, einige dieser Alben haben fast 500.000 Downloads, also da ist man in so einer Kategorie. Und du hast dich da entschieden, hast du ja gerade gesagt, für das etwas Freiere wieder, künstlerisch Freiere. Und da, das war eigentlich die Phase, glaube ich, wo der Dao De Jing dann also, wichtig war.
Ja, das kam eigentlich später, als ich dann mit dieser Übertragung anfing. Aber Dao De Jing, das war schon lange vor dem Stillen Haas, war das für mich ein Buch, das mich immer begleitet hat. Es ist auch nicht so, dass irgendwie das Dao De Jing den Haas abgelöst hätte oder so. Eigentlich gar nicht. Aber es hat natürlich etwas im Tao Te Ching, das vielleicht mit der Art, wie ich Musik mache, etwas zu tun hat. Also wenn es zu institutionalisiert wird, wenn es zu festgelegt wird, dann entspricht es mir nicht mehr. Dann muss ich irgendwie wieder den Fluss finden, den spontanen Fluss. Aber ich mache nicht eine Ideologie daraus aus der improvisierten Musik. Für mich ist das nicht irgendwie grundsätzlich die bessere Musik oder so. Aber ich muss immer wieder dorthin zurück, um Inspiration zu finden. Und auf der anderen Seite, ich übe auch am Instrument. Ich mache auch meine Übungen. Aber es ist für mich schon, wenn ich die Musik, die mir entspricht, ist schon die, die in einem bestimmten Moment entsteht. Und so haben wir beim Haas aber auch gearbeitet. Die Songs sind zum Teil eben so entstanden. Die sind manchmal entstanden nach irgendeiner langen Autofahrt. Man ist hundemüde, man steht noch auf der Bühne, muss den Soundcheck machen und in dieser Müdigkeit spielt man irgendeinen Akkord und so und plötzlich merkt man, puh, das klingt ja ganz besonders hier und der Partner merkt es auch. Und der macht vielleicht irgendeine Melodie daraus, ein Textfragment kommt, so haben wir viele Songs gemacht, aus diesen Momenten heraus.
Gibt es Stellen, aus denen heraus du auch lebst aus dieser Schrift? Also es ist ja schon durchgeklungen, dass du auch zu der Schrift einen spielerischen Zugang hast, die Ironie auch hervorkehrst, die da auch drinnen steckt.
Unbedingt.
Aber gibt es so Stellen, wo du denkst, so ja, nach dem kann man eigentlich leben?
Nein, das würde ich, glaube ich, könnte ich mir jetzt nicht unbedingt... Ich möchte nicht Sätze quasi herausgreifen und an die Wand nageln. Das eben nicht. Es sind eben Worte. Und Worte haben was Vergängliches und Worte haben etwas absolut Bedingtes. Und das... Es gibt Momente, wo man so ein Buch aufschlagen kann und vielleicht springt einen ein Satz an und der löst irgendwie so eine Ahnung oder ein Gefühl aus, das man gar nicht richtig zu fassen kriegt. Ich glaube, so funktioniert das Buch recht gut. Aber Sätze an die Wand nageln würde ich nie.
Mich ist das angesprungen. Wenn ich zu begehren aufhöre und still bleibe, ist die Welt von sich aus im Zustand der Ruhe und des Friedens. Wer die Welt gewinnen will, mischt sich nicht in die Dinge ein. Wer sich in die Dinge einmischt, ist der Aufgabe, die Welt zu gewinnen, nicht gewachsen. Das hat schon etwas Verführerisches. Allerdings müsste man fast so still sein, dass dann die Frage ist, bin ich noch lebendig?
Ja, also... Da wird ja das Nicht-Eingreifen genannt, im Chinesischen das Wu-Wei, das Nicht-Tun, das eben nicht das Gleiche ist wie das Nichts-Tun. Und ich finde, das macht einen einfach darauf aufmerksam, den Moment abzuwarten, wo vielleicht das Handeln wie von selbst kommt. Also nicht, ich glaube, es ist eher eine Warnung davor, zu früh zu handeln, als dass es einfach generell sagt, nicht handeln ist, ist das Richtige. Nein, wir müssen handeln, wir können ja gar nicht anders. Ich muss atmen zum Beispiel. Also es ist auch eine Handlung und ich muss mich bewegen. Aber das kann man, glaube ich, schon daraus lernen, irgendwie aufmerksam zu sein auf den Moment, wo das so lange nicht eingreifen, bis das Eingreifen sich wie von selber ergibt. Aber das braucht natürlich, das geht auch nicht ohne Übung. Man muss mindestens die Aufmerksamkeit üben, damit man diesen Moment dann nicht verpasst. Also das eben, ich finde den Begriff Nicht-Tun gut in dem Sinn, dass er warnt davor, zu schnell die Hand mit der Hand irgendwie einzugreifen. Aber es heißt gleichzeitig, und das wird aber nicht gesagt, aber ich interpretiere das mit, es heißt mit den Sinnen wach dabei sein. Alle Sinne so wach halten, bis dann das Handeln sich ergibt.
Viele Menschen meditieren, um in so eine Wachheit zu kommen. Hast du auch eine Meditationspraxis oder was machst du? Machst du Zen? Zen wäre zum Beispiel sehr verwandt mit dem. Also die Philosophie des Zens schöpft sehr stark genau aus dieser Sprüchesammlung.
Ja, Zen ist stark beeinflusst vom Tao Te Ching. Also ich glaube, man kann das auch historisch belegen, dass der Buddhismus, als er nach China kam, dort, wo er sich mit dem Taoismus traf, diese speziellen Richtungen hervorgebracht hat. Ich habe Zen-Erfahrungen, ich habe Vipassana-Erfahrungen, ich praktiziere das auch ohne Etikett.
Empfindest du dieses Buch auch als etwas, das Teil ist deiner eigenen Kultur? Ich nehme es mal an, weil sonst hättest du es nicht in deine Muttersprache, Mutterdialekt übersetzt.
Ja, eben, und da finde ich eben den Hinweis von David Steindl-Rast gut, das vorreligiöse Buch. Es gibt auch eine vorreligiöse individuelle Erfahrung. Das ist nicht nur historisch zu verstehen. Es gibt auch eine vorreligiöse, eine Ahnung, es gibt noch mehr. Und in diesem Vorreligiösen glaube ich, es gibt viele Sprichwörter, habe ich das Gefühl, die sprechen das an. Und ich habe eben versucht, wenn ich in die Nähe gekommen bin von etwas, das ich irgendwie als Sprichwort kenne, dann habe ich versucht, irgendwie diesen Weg zu gehen. Also Weg zu gehen, das ist viel zu pathetisch, in diese Richtung irgendwie zu schauen. Also habe ich zum Beispiel einen Satz, im Köder gewinnt Rimu, im Unglück gewinnt Welt, vertreite der Wort legt Wahrheit. Das ist hinten auf dem Buch. Im Köder gewinnt Rimu, also quasi durch den Dreck zu den Sternen, per aspera ad astra, ja, heißt es im Lateinischen. Aber auch diesen Satz würde ich nicht an die Wand nageln. Ich finde es gut, wenn der einem vielleicht irgendwann einfällt oder so und dann wieder entfällt. Ist auch nicht schlecht. Vergessen ist übrigens nicht das Dümmste, was es gibt.
Ich interessiere mich für Religion eigentlich schon lange, aber ich hänge nicht an dem Begriff. Es ist eine Abstraktion. Mhm. Diese intensive Beschäftigung mit Religion ist aufgekommen in der frühen Neuzeit und schon im Plural, nämlich wenn die Seefahrer rausgefahren sind und gemerkt haben, das sind ja ganz andere Kulte auch und sakrale Praktiken, dann kommt stark das Nachdenken, die sind auch beschreibbar, wir haben verschiedenste Religionen. Manchmal vergisst man, dass das eigene auch eine Religion ist, das ist dann manchmal die Norm, an der man das andere misst, da wird es ein bisschen problematisch. Mhm. Deshalb hänge ich da nicht an dem Begriff. Würde ich dich trotzdem gerne fragen, würdest du sagen, du hast als Kind schon so eine Ader gehabt, also müssen wir jetzt gar nicht benennen. Also spirituelle ist ja auch so ein Begriff, der schon ein bisschen überlastet ist, so was vorreligiös Empfindsames.
Das habe ich sehr konfliktreich erlebt eigentlich. Ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen und immer um die Kirche herum. Und es gab Momente, wo es mir überhaupt nicht wohl war. Vor allem in der Kirche war es mir nicht wohl. Um die Kirche herum hat es mir immer sehr gut gefallen. Es standen alte Grabsteine dort um die Kirche herum. Und ich weiß, wir haben manchmal so Rennen gemacht, mit Skistöcken sogar um die alten Grabsteine herum haben wir Slalom gemacht. Also die Kirche, die war bei mir immer irgendwie präsent. Später habe ich Glocken geläutet, man hat damals noch von Hand die Kirchenglocken geläutet und ich bin dann jeweils am Sonntagmorgen in den Turm raufgestiegen mit dem Sigrist und ein paar anderen. Meistens waren es Jungen und das war bei den Knaben war das ganz beliebt, das Glockenläuten. Dann haben wir dort die Glocken geläutet. Manchmal haben wir auch Zigaretten geraucht dort oben im Kirchturm. Also immer ein bisschen in einem Spannungsverhältnis. Also die Institution, Religion, die stand mir sozusagen vor der Nase.
War dein Vater, war der Pfarrer?
Der war Pfarrer, ja.
Reformierter Pfarrer.
Reformierte Pfarrer, ja.
Wo denn?
Ja. In einer Gemeinde im Seeland, Wengi bei Büren, war das kleine Gemeinde, 600 Leute, eine Kirche. Wunderbares Pfarrhaus, altes Pfarrhaus und nicht unbedingt im besten Zustand, aber für ein Kind ein wunderbarer Ort. Wir hatten eine Scheune, wir hatten noch ein Stöckli nebendran. Das war alles so ein bisschen in einem schlechten Zustand und bot sich an als Kinderspielplatz. Also es war für mich, diese Umgebung war für mich Spielplatz und gleichzeitig in der Kirche war ich nie gern. Da hatte ich wirklich von allem Anfang an eine wirklich ganz deutliche Abneigung und ich habe meinem Vater auch nicht gern zugehört, wie er auf der Kanzel gepredigt hat und ich war ganz selten in der Kirche. Und er hat mich zum Glück auch nicht gezwungen, in die Kirche zu gehen.
Und kannst du dir das erklären? War da vielleicht, obwohl er dich nicht gezwungen hat, doch sowas wie eine Erwartungshaltung da, die du nicht erfüllen konntest?
Ja, die Kirche glich dem Schulhaus ein bisschen. Das war auch sehr nahe beisammen. Das Schulhaus war dann noch 30 Meter weiter. Schulhaus und Kirche, die waren unmittelbar nebeneinander eigentlich. In der Kirche waren sie Kirchenbänke mit dem Gesangsbüchlein und in der Schule waren es die Schulbänke, waren übrigens sehr harte Schulbänke. Wir hatten noch diese Pulte mit den klappbaren Sitzen. Das waren so wirklich Holzsitze. Also das hatte gewisse Ähnlichkeiten.
Ja, interessant, dass du dann Künstler geworden bist und gerade der Dao De Ching mit dieser unendlichen Bandbreite fast an möglichen Übertragungen eröffnet ein Riesenfeld. Den Übersetzer, den Freund, den ich eingangs genannt habe, ich habe gesagt, übersetzt doch den Dao De Ching. Er sagt, er lässt die Finger davon, weil da es so viele mögliche Bedeutungen drin sind. Mhm. Er vergleicht das mit Schrödingers Katze. Mhm. Das ist ja dieses Bild, dass eine Katze wie in einer Kiste ist und es soll eigentlich die Halbwertszeit, die Atomare, gemessen werden. Und wenn das Atom zerfällt, wird ein Gift frei und die Katze würde sterben. Das ist dieses Experiment. Und dadurch, dass so ein Atom vielleicht nur ein paar Sekunden braucht oder Millionen Jahre zu zerfallen, kann man nicht wissen, ob die Katze lebt oder tot, noch lebt oder tot ist, ohne die Kiste aufzumachen. Und diese altchinesischen Zeichen, da sind so viele Bedeutungsmöglichkeiten drinnen, hat er mir erklärt, im klassischen Chinesischen noch viel mehr als später. Also später ist eher eine Vereindeutlichung tendenziell erfolgt. Und vor allem ist uns ja der Kontext, den haben wir ja nicht mehr. Der Lao Tse, der das wahrscheinlich gesammelt hat, diese Sprüche, der hat ja noch einen anderen Kontext, kulturellen Kontext, den seine Leser auch hatten. Mhm. Und wenn der auch fehlt, ist noch mehr offen. Also würdest du mir zustimmen, dass Dao De Ching auch so spannend ist, gerade für einen Künstler wie dich, weil er so eine große Weite eröffnet?
Ja, klar. Und wenn ich Sinologe wäre, würde ich mich auch nicht dahinter wagen, weil es ist natürlich frech, sowas zu übertragen, wie ich es gemacht habe. Und ich kann mich natürlich überhaupt nicht irgendwie mit Philologen messen. Aber es ist frech, aber so wahnsinnig viel Mut braucht auch nicht, weil es schon so viele gemacht haben. Man schämt sich schon fast ein bisschen, dass man jetzt auch in dieser Reihe ist. Aber es weckt halt irgendwie, es ist ein inspirierendes Buch, das Lust macht, seine eigenen Gedanken auch ein bisschen zu erforschen. Und man findet immer wieder irgendetwas, einen Widerhall dort drin. Also man kann wirklich in einen Dialog treten damit. Und das habe ich mir erlaubt, ja.
Balznil, ich bin sehr glücklich, dass du die Frechheit besessen hast, dir dieses Buch vorzuknöpfen. Ein Zitat daraus: Viele Worte führen unweigerlich zum Schweigen. Es ist besser, beim Nichts zu bleiben. Können wir das am Schluss stehen lassen?
Können wir schon so stehen lassen. Ich erkenne es jetzt gerade nicht, in welchem Kapitel das ist. So eindeutig ausgesprochen, macht mich schon ein bisschen misstrauisch wieder. Dafür, aber wir lassen es gern stehen.
Wir lassen es stehen, aber wir sagen nochmal, sag bitte nochmal, was so deine, außer deinem eigenen Buch, deine Lieblingsübersetzung ist. Sag das nochmal.
Das ist die vom Ernst Schwarz. Und der Einstieg ist einfach ganz wunderbar bei ihm.
Liest du den noch?
Ja. Sagbar das Dao, doch nicht das ewige Dao. Nennbar der Name, doch nicht der ewige Name, namenlos des Himmels der Erde Beginn, namhaft erst der zahllosen Dinge Urmutter und so weiter.
Dankeschön, Balznil, und an die Podcast-HörerInnen eine herzliche Buchempfehlung. Es zahlt sich wirklich aus, sich den Dao De Ching anzusehen.
Vielen Dank auch. RefLab.